Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Lückenfüller, der Longdrink. Ich, der Jona, bin da. Ich bin nicht alleine, sondern Lea ist da.
Hallo.
Hi. Wir beschäftigen uns heute für die, nächsten 3-4 Stunden, die wir uns vorgenommen haben, jetzt hier zu referieren, mit dem Krampfanfall. Und dafür haben wir auch wieder einen kleinen Fall mitgebracht, den wir an der Stelle mal vorstellen wollen.
Du wirst zu einem Notfalleinsatz in das städtische Rathaus gerufen. Dort soll ein 50-jähriger Mann kollabiert sein. Als du ankommst, wirst du in die Aufenthaltshalle des Bürgeramts geführt. Dort auf dem Boden liegt der Patient. Er ist blass, offensichtlich zyanotisch und seine Augen sind offen und fixieren dich nicht. Bereits auf Sicht siehst du, dass der Patient am ganzen Körper zuckt. Wir kennen den Mann nicht. Er stand in der Reihe und hatte auf einmal einen ganz glasigen Blick. Ich habe mir Sorgen gemacht und ihn angesprochen und er hat nicht reagiert. Dann ist er einfach zusammengebrochen.
Genau, da liegt da nun der Mann und man muss sich das ganz klar so vorstellen, dass der Patient einen ganz offensichtlichen Krampfanfall hat, also hier quasi am ganzen Körper gestreckt ist und zuckt. Und die Frage ist so ein bisschen zuallererst mal, wie man da initial herangeht und was so die Schwerpunkte sind. Ich glaube, dass man so 1-2 Dinge ja gleich wahrnehmen kann. Er ist blass, zyanotisch und fixiert mich nicht. Das heißt, ich habe eigentlich schon mal 3 sofortige Merkmale, jetzt mal ganz unabhängig von dem, was ich tue, bei der mir angezeigt wird, der Patient ist hochkritisch anzusehen. Und in meinem initialen Setting, wenn ich jetzt da rangehe, würde ich mal so auf 2-3 Dinge, glaube ich, achten. Das eine ist jetzt mal nur im Patientenbezug, dass der Patient natürlich in dem Moment, wo er irgendwie zuckt und keine Kontrolle über die Motorik hat, auch unter Umständen sich natürlich in der Umgebung verletzen kann. Also einfach mal gucken, liegt da irgendwas in der Nähe rum, was weg muss, ein Stuhl, der auf Seite geräumt werden muss oder ähnliches. Und das zweite ist natürlich auch, dass die Einsatzstelle da einfach abzuschirmen. Das wird ja jetzt doch ein Setting, bei dem wir einige Zeit unter Umständen an Ort und Stelle arbeiten und ich finde, so ein bisschen Privatsphäre für die Patientinnen und Patienten ist absolut angebracht. Also vielleicht da einfach so ein bisschen den Mitarbeiter vom Rathaus ansprechen, schau ich jetzt mal die Leute raus oder einen Sichtschutz organisieren und ähnliches. Genau. Was immer wieder auch thematisiert wird im Kontext der Patienten im Krampfanfall ist, einen Beißschutz einzulegen und irgendwie zu verhindern, dass der Patient sich auf die Zunge beißt. Das muss man, glaube ich, mal in aller Deutlichkeit ansprechen. Das hat sich total überholt. Ist keinerlei Empfehlung mehr und auch totaler Quatsch an der Stelle.
Früher, ich gebe ja auch Erste-Hilfe-Kurse und früher wurde das so gelehrt, aber ist schon seit 2000 nicht mehr so. Also das hält sich nur irgendwie total hartnäckig, diese absolut. Beißschiene. Also man musste auch echt an eigenen Schutz denken. Ich meine, der Kiefermuskel ist einer der stärksten unter so einem Finger.
Mal schnell.
Der kann halt auch mal abseilen, wenn man sich ganz blöd anstellt.
Also das ist einfach ein Gefahrenpotenzial für uns als diejenigen, die da was letztlich eintun. Es hat gleichzeitig auch ein Potenzial, tatsächlich den Atemweg zu verlegen unter Umständen und diese Manipulation am Kopf kann auch den Patienten natürlich verletzen. Ja. Und deswegen nicht groß jetzt irgendwie im Atem manipulieren, Beißkeil einlegen oder sonstiges Gedöns. Hat sich total überholt. Was wir auch irgendwie wahrnehmen, ist, dass wir natürlich einige Zeit lang da jetzt irgendwie brauchen, bis wir an der Einsatzstelle sind. Das heißt, wir sind da vielleicht 4-5 Minuten hingefahren. In der Leitstelle sind je nach Leitstelle 1-2 Minuten vergangen von Notrufaufnahme bis letztlich die Disposition. Und das bedeutet, wenn wir da jetzt ankommen, ist der Patient vermutlich schon einige Minuten in diesem Zustand. Und das ist für uns ja gleich eine total wertvolle Information, wenn ich irgendwo hinkomme und einen Patienten noch krampfend vorfinde. Das ist ja eher die Seltenheit im Rettungsdienst. Aber es zeigt sich sofort für mich, dass der Patient einen sogenannten Status Epilepticus hat. Was ist denn der Status Epilepticus eigentlich?
Der Status Epilepticus definiert sich so, dass wir eben einen Krampfanfall haben, der länger als 5 Minuten dauert. Oder dass mehrere Krampfanfälle hintereinander einbrechen, ohne dass vorher das Bewusstsein erlangt wird. Und da kommt der Körper eben selber nicht raus und der muss dann tatsächlich von uns unterbrochen werden.
Genau, also ich glaube, es ist total wichtig, man muss sich dieses Wiedererlangen des Bewusstseins so vorstellen, der Patient, der normalerweise in der Lage ist, irgendwie seinen Alltag zu gestalten und wach ist und reden kann und ähnliches, der muss komplett wieder aufklaren. Dann ist der Krampfanfall quasi durchbrochen, in Anführungszeichen. Wenn er aber wieder krampft, bevor er beispielsweise komplett wach ist oder wieder voll orientiert reden kann, dann ist es ein Status Epilepticus. Und das bedeutet natürlich, dass der Demenzkranke auch dementsprechend in seiner Orientierung nur den Zustand wiedererlangt haben muss vor dem nächsten Krampf. Meistens gibt es hier nur einen Krampfanfall, weil natürlich ein Großteil der Krampfanfälle auf den epileptischen Anfall zurückzuführen ist, also auf eine chronische Erkrankung letztlich, die Epilepsie. Aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig, dass wir vom Krampfanfall sprechen, glaube ich, und nicht vom epileptischen Anfall, weil das eigentlich schon total fixiert, was das Grundproblem des Patienten sein könnte. Und wir werden später auch noch darauf zurückkommen. Eigentlich hat der Krampfanfall als Symptom super viele Ursachen, die wir durchleuchten müssen. Status Epilepticus bedeutet aber dann in der Konsequenz auch, dass der Patient ein Problem hat, das lebensbedrohlich ist. Er krampft mehrere Minuten. Und wir sehen das ja auch jetzt an diesen Patienten. Er ist zyanotisch, er ist total blass. Und das bedeutet für uns also ganz klar, dass Handlungsbedarf besteht. Status Epilepticus ist also präklinisch jetzt mal für den Rettungsdienst auch einfach der Zeitpunkt, wo man sagt, dadurch spreche ich den Krampfanfall jetzt, weil es wird lebensbedrohlich. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt auch, weil der epileptische Anfall, der wird sich ja meistens total anders zeigen. Der wird krampfen, der Epileptiker, dann wird das in 2-3 Minuten gehen und dann wird er vermutlich wieder aufhören und dann wird er in so einer postnektalen Phase zu finden sein durch den Rettungsdienst und wird er schlafend quasi aufgefunden und braucht dann einige Minuten, bis er sich komplett reorganisiert, sage ich mal, im Nervensystem. Genau. Ja, also insofern, wir müssen diesen Krampf durchbrechen, das ist klar. Der Patient hat ein massives Aspirations- und massives Hypoxierisiko, das sich da letztlich jetzt manifestiert. Wie machen wir das? Krampfanfall durchbrechen. Ist ja doch durchaus eine gar nicht so einfache Sache. Und die Komplexität ist sicherlich die Frage, wie kriegen Medikamente in einem Patienten, der krampft.
Das stimmt, das ist die große Herausforderung. Also grundsätzlich wollen wir mit der Medikamentation eben die Aktionspotenziale runterfahren. Und das funktioniert einfach Mittel der Wahl mit den Benzodiazepinen. Jona, wie funktioniert das? Wie macht das Benzo das?
Ja, ich glaube, Aktionspotenzial ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten das ja in unserem Shot auch ganz kurz erwähnt. Was passiert jetzt eigentlich beim Krampf in dem Moment pathophysiologisch, ist die wichtige Frage. Also Gehirngewitter umschreibt das Ganze letztlich bildhaft. Man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass die Reizschwelle im Gehirn so niedrig ist, aufgrund irgendeiner Ursache, auf die kommen wir noch zurück, dass jetzt unendlich viele Neuronen, also ganz viele einzelne Nervenzellen, eine schiere unendliche Anzahl an Aktionspotenzialen durchs zentrale Nervensystem schicken. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass eine Hülle und Fülle an Aktionspotenzialen auch irgendwann auf die Skelettmuskulatur übergeht und dort letztlich zu einer Aktivität, also einer Muskelaktivität, dem klassischen Krampf, den wir kennen, eben führen. Und die Frage ist jetzt therapeutisch, wie wir halt dagegen vorgehen. Wir wissen, dass an einer Synapse letztlich jetzt ultra viel Acetylcholin vorrangig als Neurotransmitter ausgeschüttet wird im ZNS. Und die Frage ist, ob man jetzt physiologischen Gegenspieler hat, den man beispielsweise anwenden könnte, um diesen Krampf zu durchbrechen. Wenn jetzt Acetylcholin von Zelle zu Zelle gelangt, also von Nervenzelle zu Nervenzelle in dieser Synapse springt und an der nächsten Nervenzelle immer dafür sorgt, dass diese sich aktiviert durch einen positiven Einstrom von Natrium, dann hat die wesentliche Konsequenz für die Therapie natürlich die Fragestellung, was kann ich einem positiven Einstrom quasi entgegensetzen. Und wir hatten auch die Frage in unserem Shot ja schon, was gibt es für Neurotransmitter? Es gibt halt aktivierende, dazu gehört jetzt Acetylcholin, es gibt halt auch deaktivierende Neurotransmitter. Dazu gehört dieses Gamma-Aminobuttersäure, GABA, ausgesprochen. Und es gibt eben auch GABA-Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Und wenn da GABA andockt, dann wird eben nicht was Positives wie Natrium, sondern was Negatives wie Chlorid, also Cl- in die nächste Nervenzelle letztlich eingeflößt. Und Chlorid wird dann quasi die Zelle, ja, sogenannt hyperpolarisieren, heißt es, also ein bisschen negativer machen, in der Hoffnung, dass die Reizschwelle nicht mehr erreicht wird und damit das Signal mal unterbunden wird. Da muss man aber ganz schön was machen natürlich, weil was im Krampfanfall ja offensichtlich ist, ist, dass die natürlichen Reize die ganze Zeit jetzt kommen und der natürliche Gegenspieler zu den positiven Reizen, nämlich das GABA, jetzt an der Stelle nicht ausreicht. Mit Benzos maximieren wir dieses System. Benzodiazepine wirken also am GABA-Rezeptor und haben da eine sogenannte nicht kompetitive Wirkung. Das heißt, sie verändern den Rezeptor so in seiner Form oder in seiner Konfiguration, wenn man sich das so vorstellen will, dass die GABA einfach besser wirken.
Allosterisch. Und,
genau, allosterisch oder nicht kompetitiv heißt es. Wenn wir uns das Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen, dann würden wir also sagen, GABA ist der Schlüssel, der GABA-Rezeptor ist das Schloss und wir machen jetzt die Tür auf mit einem Benzodiazepin und sagen, hallo GABA, komm doch einfach rein, statt zu versuchen, das Schlüsselloch zu finden. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also wir vereinfachen einfach die physiologischen Mechanismus. Das ist ein ziemlich praktisches System, hat aber eine Voraussetzung, wir brauchen dafür GABA. Also ich kann die Tür natürlich aufmachen oder diesen Rezeptor verändern, wenn wir das konkret benennen, aber ich brauche halt GABA. Und da zeigt sich dann auch in der medikamentösen Therapie, wir kommen ja gleich darauf zurück, dass wenn natürlich jetzt kein GABA mehr vorhanden ist, dass wir andere Ansätze brauchen als Benzodiazepine. Mhm. Genau.
So wirken Benzos. Es gibt da eine schöne Metapher, eben, dass man sich einen Krampfanfall vorstellt wie ein Hausbrand und wenn irgendwie nur ein Streichholz brennt, dann kann man das noch relativ einfach löschen oder pusten und irgendwann, wenn das ganze Haus brennt, dann wird es unglaublich schwer, da noch zu löschen und ungefähr so ist es ja beim Krampfanfall auch. Also umso mehr GABA verbraucht wurde, umso schwieriger wird es, den Krampfanfall zu durchbrechen.
Genau, das ist ja eine dieser Theorien, ne? Dass wenn Patienten ganz lange krampfen, sie natürlich auch physiologisch ganz viel GABA ausgeschüttet haben und umso länger der Krampf, umso schwieriger wird es unter Umständen auch, den zu durchbrechen. So, jetzt krampft er. Und die Frage ist, auf welchen Wegen können wir da jetzt Medikamente in den Patienten kriegen? Eine Antwort liefert uns da sicherlich die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und magst du einfach, Lea, mal irgendwie vorgeben, was da so für Optionen sind?
Genau, also die Leitlinie ist ja ganz neu, 2020. Und im Endeffekt sagt auch die Leitlinie, wie wir das jetzt schon gesagt haben, dass eben Benzodiazepine da das Mittel der Wahl sind. Und dass man da eben eine Auswahlmöglichkeit hat, die auch relativ gleichgestellt sind. Dass eben vorne ran das Lorazepam mit 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht mit diesen maximalen 4 Milligramm. Mhm. Das muss allerdings IV verabreicht werden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es so, es muss gekühlt werden. Das ist bei jedem so. Aber wir haben eben keine Kühlmöglichkeiten auf den Rettungswagen. Das heißt, wir haben Lorazepam nur in Form von Tavols Tablette und nicht IV und dementsprechend können wir es ohne Neff nicht geben.
Genau. Steht tatsächlich auch so in der Leitlinie drin, dass es schwierig ist, dieses Medikament präklinisch anzuwenden unter Umständen. Und hat ja einen zweiten Nachteil, nämlich IV. Also der Patient, der jetzt wirklich zuckt, da ist natürlich die intravenöse Gabe auch eine große Herausforderung an der Stelle. Und zwar aus mehreren Aspekten. Es ist schwierig, es überhaupt zu schaffen, es kostet dich Zeit.
Und es kann ja auch richtig gefährlich werden.
Also, ja.
Genau. Was wir dann eben noch haben, ist das Midazolam. Und da wird es dann interessant, weil auch jetzt in der neuen Leitlinie erstmalig wirklich die, ich nenne es jetzt alternativen Gabemöglichkeiten sind, nämlich intramuskulär und intranasal über den MAD. Und was ich total cool finde, ist eben, dass gerade das Intramuskuläre da hervorgehoben wird, dass es eben gut funktioniert. Und da haben wir eben bis 40 Kilo, also alles sozusagen drüber, also der klassische Erwachsene, eben mit 10 Milligramm und alles unter 40 Kilo eben mit 5 Milligramm, sowohl intranasal als auch intramuskulär.
Ja, genau, also bis 40 Kilogramm, also das Kind de facto kriegt 5 Milligramm IM oder intranasal und alles darüber 10. Ja. Welche Vorteile siehst du da persönlich und welche Erfahrungen hast du gemacht?
Naja, also A, es geht natürlich wesentlich schneller, weil ich nicht den IV-Zugang irgendwie etablieren muss und das in die Nase zu spritzen funktioniert eigentlich immer. IM, ich habe tatsächlich noch nie bei einem Krampfanfall jetzt intramuskulär gegeben, aber das Coole ist halt, dass man so ein bisschen die Depotwirkung sich zunutze macht und man den zwar einen schnellen Wirkeintritt hat, aber eben auch einen etwas gepufferten in Anführungsstrichen. Also ist schon schon cool. Auch da muss man halt aufpassen, ne? Nicht, dass irgendwie die Nadel dann abbricht oder so.
Ja, ich glaube, Erfahrungswerte mit der IM-Gabe haben wir auch vor dieser Leitlinie ja schon einige jetzt gehabt im Rettungsdienst. Es gab es schon lange aus dem Bereich der Anaphylaxie mit Adrenalinempfehlungen. Es gab sie lange schon im Bereich Intoxikationen im Kontext, wie gebe ich vielleicht Naloxon oder Ähnliches bei opiat-intoxikierten Patienten. Und ich glaube, es ist einfach eine schnelle, ziemlich sichere Anwendung. Und wie du schon sagst, so eine Depotwirkung, also eine kontinuierliche Abgabe letztlich ins Blutgefäßsystem, was zur Folge hat, dass wir wirklich eine verlängerte Halbwertszeit und eine lange Bioverfügbarkeit von diesem Medikament haben. Genau, also Midazolam ist da auch so ein bisschen das klassische Mittel der Wahl, muss man sagen, an der Stelle für das schnelle Unterbrechen von Krampfanfall. Nasal persönlich, finde ich, hat immer so ein bisschen den Nachteil, es lässt sich halt schwer steuern. Also klar gebe ich jetzt 5 Milligramm pro Nasenloch und am Ende 10 Milligramm sind in unserem Rettungsdienstbereich mitgeführten Ampullen ist es pro Nasenloch 1 Milliliter. Mhm. Aber es ist ja schon so, dass die Gefahr besteht, dass das gleich rausschläuft, dass es rausgeschnupft wird oder Ähnliches. Also wenn wir wirklich sagen, wir wollen eine sichere Dosierung, dann sind wir mit der intramuskulären wahrscheinlich deutlich konkreter. Und das stellt die Leitung ja auch nochmal so ein kleines bisschen raus. Ja. Dass es für die muskuläre Gabe tatsächlich so ein bisschen bessere Zahlenlagen gibt.
Ich finde bei intranasal eben, dass man auch irgendwie gar nicht so richtig abschätzen kann, wie viel ist jetzt wirklich drin und was nicht. Und das kann man eben bei der IM-Gabe kann man es ja wirklich ganz klar sagen.
Genau. Auch, ne, so viel habe ich in den Muskel gespritzt. Punkt.
Ja. Ja. Und nicht irgendwie, ja, mal schauen, was denn. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich tatsächlich, wie viel aufgenommen wird. Also
ja.
Lass den eine verstopfte Nase gehabt haben, dann ist schon schlecht.
Genau. Option Nummer 3, also wir haben jetzt Lorazepam als Mittel der ersten Wahl, Midazolam als Alternative oder Mittel der zweiten Wahl und dem gleichgestellt ist Diazepam als Rektiole. Ja.
Mit maximal 20 Milligramm. Ist halt so eine Frage. Da. Erstens, also ich finde es gefährlich für den Patienten, wenn der krampft, dem Rektal was einzuführen, wenn alles total verkrampft ist. Und zweitens, die sind mitten im Rathaus. Also das ist ein erwachsener Mann.
Ja.
Ich meine, klar, dass die Überleben immer über Scham in Anführungsstrichen geht, ist ja das höhere Gut. Aber weiß ich nicht. Also ich finde es mit dem Midazolam wesentlich besser.
Genau, also ich glaube, es ist tatsächlich auch schneller, weiterhin IM oder intranasal zu geben. Die Scham des Patienten oder so ein bisschen Persönlichkeitsrechte, ja, ich glaube, wir beachten sie, aber man muss da schon sagen, dass natürlich die rektale Gabe auch mit 2-3 Dingen verhaftet ist, also entkleiden, auf die Seite legen, tatsächlich Zugriff erstmal schaffen, ne, aufs Rektum ist ja irgendwie leicht gesagt. Im Zweifel ist es aber einfach gut zu wissen, dass das eine Option ist, glaube ich.
Ja.
Und zu sagen, wenn alle Stricke reißen, mein Gott, lass uns das versuchen. Genau. De facto unterscheiden sich diese Benzos vor allem jetzt so ein bisschen in ihren Halbwertszeiten und so weiter. Und da liegen auch so ein bisschen die Begründungen, warum manche gut und schlecht sind. Midazolam hat zum Beispiel eine relativ kurze Halbwertszeit im Vergleich zu Diazepam, dessen Halbwertszeit in Tagen hat. Weshalb es jetzt für Diazepam IV zum Beispiel auch keine Empfehlung gibt, weil die Leute halt auch schon ganz schön lange das Benzo dann in sich haben. Wenn ich jetzt mit meinen Benzodiazepin nicht weiterkomme, also wenn ich nicht Lorazepam IV geben kann, nicht Midazolam, intranasal oder intramuskulär, nicht eine Rektiole Diazepam schiebe, dann muss ich,
eskalieren.
Ja, dann muss ich eskalieren und in die Vollen gehen. Und da ist dann die Empfehlung, Midazolam intravenös zu geben. Und das steht so ein bisschen auf einer Höhe mit auch Propofol. Jetzt sind wir also bei Medikamenten, die de facto so ein bisschen quasi nicht mehr diesen Benzodiazepin-Ansatz haben, sondern kompetitiv am GABA wirken. Und deswegen erwähnen sie jetzt in der Leitlinie nicht nur Midazolam, IV und Propofol, sondern natürlich auch Barbiturate, also Phenobarbital, glaube ich, schreiben sie an der Stelle. Und damit jetzt quasi kompetitive Agonisten an diesem Rezeptor in der Hoffnung, so ein bisschen GABA zu imitieren. Das ist auch, glaube ich, ganz logisch. Wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt einen Zugang schaffen, ich gebe Lorazepam und da tut sich nichts, dann habe ich jetzt irgendwie ein Benzodiazepin drin, dann könnte das ja sein, dass das jetzt zwar im Workout ankommt, aber die vorhandenen Neurotransmitter GABA einfach in ihrer quasi Masse nicht mehr so vorhanden sind. Und jetzt eskaliere ich halt mit einem Barbiturat, also gebe ich zum Beispiel Tiopental, Phenobarbital oder Ähnliches und jetzt habe ich ja eine optimale Wirkung. Also zum einen habe ich dann ein GABA-Imitat, nämlich ein Agonisten des Barbiturat und gleichzeitig wird dessen Wirkung noch verstärkt durch ein Benzodiazepin. Also aus pharmakologischer Sicht ist das dann aber schon wirklich der der Hammer, sag ich mal, mit dem draufhauen. Und deswegen ist es so die Eskalationsstufe. Genau. Was man, glaube ich, immer noch beachten muss, ist so ein bisschen die Frage auch, gibt es begleitende Ursachen, die ich therapeutisch bekämpfen kann in der Krampfdurchbrechung? Dazu gehört Glukosegabe, wenn es eine Hypoglykämie ist und wenn es eine alkoholinduzierte Krampfleiden ist, also so Korsakoff-Syndrom heißt es, glaube ich, ne? Genau, dann ist ja Thiamin jetzt auch irgendwie so seit 1, 2, 3 Jahren so auf Rettungswegen zu finden oder in der Empfehlungslage zu finden. Das immer so ein bisschen mit dran denken. Da wollen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht so konkret drauf eingehen an der Stelle, was das bedeutet. Hast du noch was zu medikamentöser Therapie?
Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, Benzos das Mittel der Wahl. Ich finde die neue Leitlinie super schön, weil halt explizit auch der Rettungsdienst, Schrägstrich Notarzt, erwähnt wird, dass das mit der Schwierigkeit von Lorazepam e.V. erwähnt wird. Also ich finde die sehr schön gemacht.
Genau. Wer da irgendwie sagt, Mensch, oh, die kann ich mir nicht durchlesen, das ist so viel, kein Problem. Wir haben wie immer kann man noch nicht sagen, wir sind noch nicht so lange on board, aber wir haben einen kleinen Faktcheck zusammengestellt und den findet ihr auf der Webseite bei uns. Schaut da gerne mal vorbei, da schreiben wir auch nochmal Dosierungen und was so erste, zweite, dritte Wahl ist an der Stelle. Genau. Naja, jetzt haben wir den Krampfanfall in dem Fall vielleicht mit Midazolam durchbrochen, haben das intramuskulär oder intranasal verabreicht, weil wir das als den schnellsten und sichersten Weg erachtet haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Ursache des Ganzen? Und das ist eine super wichtige, glaube ich, dass wir verstehen, dass der Krampfanfall ein Symptom ist und nicht der Krampfanfall die Erkrankung ist. Sonst gelangt man nämlich schnell in Fixierungsfehler. Wir hatten es vorhin, wenn ich zum Krampfanfall komme und sage, ach, das ist ein epileptischer Anfall, dann impliziere ich, der wäre ein Epileptiker, aber eigentlich gibt es ja sau viele andere Ursachen.
Ja, man muss immer gucken, ob nicht mehr dahinter steckt und man das eigentliche Problem noch lösen muss oder weiter behandeln muss.
Ja, Differentialdiagnosen werden, mir fallen sau viele ein. Ja, was führt zu Krampfanfällen?
Die ganzen Blutungen und Chemien im Kopf, gerade Blutungen eben, also ICB, sowas, dass man da guckt, ob es irgendwelche Anhalte gab.
Genau, die Hypoglykämie natürlich, also der Unterzuckerpatient. Alle hypoxischen Patienten können krampfen.
Ja, Intox.
Intoxikierte Patienten können krampfen. Der Epileptiker kann krampfen, natürlich auch als Differentialdiagnose.
Delir.
Das Delir, sehr gut. Ja, und ganz klar als Differentialdiagnose, und da kommen wir gleich ein bisschen detaillierter drauf, auch die Synkope. Also die Frage, war es jetzt wirklich ein Krampfanfall? In dem Fall ist klar, wir kommen dahin, wir sehen den noch chronisch krampfend. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Patient irgendwie, dass uns gesagt wird, der hat gekrampft und dann müssen wir auch erstmal rausfinden, was kann das sein. Und zu guter Letzt, glaube ich, als Differentialdiagnose den Herz-Kreislauf-Stillstand nicht außer Acht lassen. Also Patienten, die jetzt, sage ich mal, im Kontext von so einem Herzstillstand und von Schnappatmung nochmal so einzelne Muskelzuckungen haben. Ich überlege halt immer so ein bisschen, der Anrufer, was sagt der? Der Patient hat irgendwie gekrampft und so, das wird wahrgenommen durch die Leitstelle und uns weitergegeben. Da ist auch die ERC-Leitlinie inzwischen ja an dem Punkt, dass sie den Krampfanfall als mögliches Erscheinungsbild des Herz-Kreislauf-Stillstandes ganz klar erwähnt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wobei wir das schnell sehen sollten.
Ja, wir sollten das schnell sehen und erkennen, aber die Frage ist ja auch, was ist, wenn ich zu einem Krampfanfall alarmiert werde? Ne?
Ach so, dass man dann also auf dem Schirm
war. Mit was rechne ich? Ne? Also, wenn ich hinfahre und sage, okay, oh ja, ist ein Epileptiker, der jetzt da in seinem Bett liegt. Das ist das eine, wenn ich zu der Patient krampft hinfahre und sage, ich überlege mir auch, wie würde ich jetzt bei einer Reanimation vorgehen gleich und bereite mich auf solche Settings vor, dann glaube ich, passieren mir keine Fixierungsfehler und am Ende des Tages bin ich viel leistungsstärker in meinem Team.
Das ist witzig, dass du sagst, ich habe vor einer Woche hatte ich es. Da war gemeldet Krampfanfall und es war dann eine Reanimation.
Genau, es ist gar nicht so selten tatsächlich, dass da das so ein bisschen missinterpretiert wird quasi an der Stelle. Okay, Synkope, da hast du dich ja vor allem so ein bisschen mit drauf vorbereitet. Ich finde, das ist eine mega wichtige Geschichte, dass wir den Krampfanfall von der Synkope differenzieren und das nicht einfach übernehmen in der Nomenklatur von irgendwelchen Ersthelfern. Man stelle sich vor, ein Mitte-30-jähriger Mann oder jetzt hier in dem Fall ein 50-jähriger, dem wird einfach angedichtet, er hätte gekrampft. Das hat ja weitreichende Konsequenzen, das in ein Protokoll zu schreiben, dem Patienten in die Neurologie zu fahren und dann war es eine Synkope aus irgendeiner anderen Ursache und dann hat er irgendwie Führerscheinprobleme und so weiter und so fort.
Arbeitsrechtlich
irgendwie. Ja, vielleicht ist er ein Lieferfahrer oder irgend solche Sachen. Also das ist wichtig, den Patienten da differenziert zu betrachten, wie kann ich Synkope von Krampfanfall unterscheiden?
Genau, es gibt da einen ganz coolen Score, der PEES, also Prähospital Epilepsy Emergency Score. Und der fragt so ein paar kritische Ereignisse ab und vergibt dann Punkte. Und wenn man über 5 Punkte kommt, dann spricht man eben von einem Krampfanfall bzw. einem epileptischen Anfall. Und da wird eben abgeklappert, ob die Augen geöffnet waren, ob es eine Blickwendung gab, ob es eben eher einseitig gestreckter Arm, Bein, die sozusagen gestreift waren, oder eben einzelne Zuckungen gab, das Nesteln, Lippenlecken, Schmatzen mit so Verwirrtheit als so Aura, Extremitäten beidseits gestreckt mit Zuckungen, also so wie wir tonisch-klonisch beschreiben, dann die Dauer des Anfalls, ob es über 30 Sekunden oder eben nicht war, dann die Dauer der Bewusstseinsstörung nach dem Anfall, ob die eben über 3 Minuten war oder eben kürzer und ob es einen Zungenbiss gab, Epilepsie und so weiter bekannt ist. Und dann gibt es eben verschiedene Punktzahlen, die können wir gerne mit auf das Factsheet dann machen. Und wenn man eben über 5 bekommt, dann spricht man von einem Anfall.
Ja, die Frage ist natürlich, ob man solche Punkte halt immer im Kopf hat, auswendig. Ich persönlich wende diesen Score auch an, aber halt mit den wesentlichen Dingen. Also ich frage mich immer, ist eine Epilepsie bekannt? Wenn ja, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sau hoch, dass das jetzt einer ist. Und ich glaube, das sind auch die wesentlichen Dinge, die wir da anamnestisch irgendwie mit einführen können. Also sprich, waren die Augen offen oder geschlossen? Beim Krampfanfall sind sie eher offen. Die Synkope hat ja ein kurzes Hypotensionsproblem, hat immer geschlossene Augen in aller Regel. Dann der Zungenbiss, der gar nicht so krass gewertet ist, aber die Frage, wo? Und ich finde da auch der seitliche Zungenbiss so als Erscheinungsbild ganz spannend. Im vorderen Zungenbereich kannst du bei einer Synkope ja auch mal zum Biss kommen, wenn die quasi zusammenklappen.
Wobei auch nur 60% keinen Zungenbiss haben im Krampfanfall. Muss man mal
ein bisschen... Das ist vielleicht nochmal ein guter Fakt. Dann zu drittens, wie du gesagt hast, die Frage, wie lang der Krampf war. Also die Synkope, der zuckt natürlich auch mal kurz, klappt zusammen, ist aber halt irgendwie nach einer halben Minute wieder da in aller Regel, weil sich jetzt natürlich kurz irgendwie die Blutdruckregulation umstellt. Der Patient vielleicht, wir hatten es ja auch ganz kurz im Shot mit dem Sympathikus jetzt kurz dagegen steuert, an der Stelle jetzt dann wieder eine Durchblutung des Gehirns hat und wieder da ist, das wird der Patient mit dem Krampfanfall nicht haben, der krampft halt irgendwie. Ja. Und danach pennt er erstmal eine Zeit lang. Das ist mega wichtig, genau. Und daran hangle ich mich immer so durch. Also wenn ich jetzt diesen Score nicht anwenden kann, kann man sich vielleicht auch so wichtige anamnestische Fragen vielleicht einfach überlegen an der Stelle. Und natürlich die Frage, wie hat er gezuckt? Also er hat ganz kurz irgendwie am Arm gezuckt, ja, danke fürs Gespräch, ne? Dann das halt zusammengeklappt hat, kurz nochmal so eine Depolarisation gehabt, also so einen kurzen Muskelschub und das war es auch schon. Ich glaube, grundsätzlich ist auch immer so ein bisschen die Frage, was für ein Krampf geschehen, also es gibt ja auch fokale Anfälle, wo jetzt nur irgendwie so einem Arm zuckt, was ja auch dafür spricht, nur eine Gehirnregion ist irgendwie betroffen. Die muss man natürlich so ein bisschen differenzierter betrachten. Die haben genauso ihre Rechtfertigung für den Rettungsdienst, genauso sind die total dramatisch unter Umständen, wenn ein Schlaganfall die Ursache ist oder so. Aber ich glaube, da ist das Setting ein anderes, weil wir kein generalisiertes Problem haben. Wie jetzt beim ehemals Gromar-Anfall genannten, also generalisierten tonisch-klonischen Anfall. Okay, also Synkope müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, mitnehmen. Das ist sau wichtig einfach. Also ich glaube, wenn jemand gute Arbeit da draußen leistet, dann differenziert er es und tut es auch knallhart begründen und auch in seine Anamnese mit aufnehmen und auch übergeben. Ja. Also wenn ich in eine Notaufnahme komme und sage, das ist eine Synkope und mir wurde erzählt, der Patient hätte gekrampft, dann sage ich halt aus dem und den Aspekten heraus, glaube ich, ist es eine internistische Ursache. Man muss sich das ja auch, also ich meine, wenn man jetzt mal weiterdenkt, die Synkope ist ja auch lebensbedrohlich unter Umständen, da kann ich schon schnell irgendwie in die falsche Richtung rennen. Und am Ende habe ich eine kardiogene Synkope übersehen, und der Patient hat am Tag danach erstmal für 2 Monate keinen Führerschein mehr, weil er jetzt als epileptisch bedroht gilt oder so. Ja. Also da kann ich schon Leben retten durch gute Anamnese. Ja. Genau. Synkope, also als wichtige Differentialdiagnose.
Können wir hier, glaube ich, ausschließen. Also,
nein. Der Patient synkopiert hier in dem Fall nicht im Bürgermeisteramt.
Er hätte auf jeden Fall einen PEES über 5 und wir sind ja auch noch dabei.
Ja, der hat, wenn wir den mal anwenden, glaube ich, auch ganz klassische Dinge. Ne? Also generalisierter Krampf, er hat die Aura gehabt, also er irgendwie stand ja auch in dem Fall, er stand in der Reihe, hat auf einmal einen glasigen Blick gehabt, also diese Aura, dieses irgendwie kurz bevor der Krampf kommt, nicht mehr ansprechbar sein, ist sehr klassisch. Manchmal gibt es auch noch einen Initialschrei, den hatte der jetzt nicht. Und auch die Dauer ist, glaube ich, länger. Bei dem völlig klar, dass es ein Krampfanfall tatsächlich ist, ja. Jetzt haben wir den Krampf durchbrochen, haben uns Ursachen überlegt. Das heißt, wir haben jetzt einfach mal so einen gedanklichen Trichter aufgemacht, haben das alles reingeschmissen und jetzt liegt die Priorität auf ABCDE wieder. Also wir fangen jetzt natürlich wieder an,
Reassessment
zu betreiben. Welche Probleme siehst du da?
Naja, der Atemweg, muss man natürlich aufpassen, wenn der Patient jetzt eben postdektal, beziehungsweise wir haben ihn ja jetzt auch medikamentös ganz schön abgeschossen, dass der Atemweg frei bleibt, bei B eben genauso, dass der Patient ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist oder ob er vielleicht irgendwie Unterstützung braucht.
Unterstützung bedeutet also Sauerstoffgabe zum einen oder ob er vielleicht entweder aufgrund seines Grundzustandes oder durch die Benzodiazepingabe jetzt halt assistiert beatmet werden muss.
Genau, gerade wenn es zum Beispiel ein hypoxischer Krampfanfall war, und dann muss man natürlich da aufpassen.
Genau.
Genau. Dann eben die Kreislaufsituation. Also wenn wir, sagen wir mal, wir haben jetzt unser MIDA-IM gegeben, dann wäre es halt ganz cool, wenn man jetzt in Ruhe dann auf jeden Fall noch Zugang etabliert und eben die Kreislaufsituation auch einschätzt, ob da was gemacht werden muss, eben vielleicht, weil auch hier eine Ursache sein hätte können. Ja, neurologisch muss man eben jetzt eine vernünftige neurologische Untersuchung machen, soweit wie das halt möglich ist.
Genau, also Pupillen, glaube ich, wäre sau wichtig. Die wären bei diesen Patienten quasi anisochor, also die rechte Pupille deutlich größer als die linke mit einer Blickderivation und damit als vermutete Ursache irgendein Blutungsgeschehen im Kopf, was mega wichtig ist, ne?
Auf jeden Fall.
Das zu checken. BZ bei der Neurologie, den Blutzucker messen. Genau. Und den Patienten natürlich auch irgendwie in der Ganzkörperuntersuchung screenen. Ja.
Nicht, dass er sich halt beim Krampfanfall irgendwie verletzt hat und man merkt es irgendwie gar nicht und dann ist es später in der Notaufnahme peinlich.
Absolut. Also die Frage ist ein bisschen, wie reagiert man? Wir werden also im Bereich A unter Umständen jemanden brauchen, der kontinuierlich den Atemweg, glaube ich, im Blick hat und man muss unter Umständen so Dinge wie Bügel- oder Wendeltubus, also so extraglottische Atemwegshilfen, sich überlegen. Eine ganz einfache Maßnahme natürlich zum Freihalten des Atemwegs und zur Sicherstellung wäre auch die stabile Seitenlage. Ne? Die ist auch was für Profis. Das klingt jetzt blöd, wenn der Patient jetzt irgendwie keine Sauerstoffunterstützung braucht, aber ich sage, er ist jetzt gerade in Bewusstseinsgemindert, dann könnte ich ihn auch auf die Seite legen, vorübergehend. Ansonsten Sauerstoffgabe und ich glaube, in dem Fall rentiert sich auch der GCS tatsächlich in der Neurologie nochmal.
Dass man die Veränderungen dokumentieren kann,
Dass man sagt, der war jetzt so, der GCS, und nach 5 Minuten war er auf den Stand und dann kann man auch deutlich sehen, wo die Reise hingeht. Erweitert müssen, glaube ich, viele Dinge jetzt getroffen werden noch. Also wir brauchen einen Wärmeerhalt, wir brauchen auch einen entsprechenden Transport unter den Bedingungen und der Patient wird unter Umständen grundsätzlich eine Intubationsbereitschaft brauchen, also dass man da auch irgendwie das im Hinterkopf hat. Ich finde immer dieses Vorplanen ganz wichtig, dass uns die Dinge nicht überholen. Also wenn ich einen Krampf durchbrochen habe und ich habe ein großes Team, dass ich solche Dinge lieber vorbereite, als dem Ganzen hinterher zu rennen quasi.
Gerade jetzt mit der Anisochorie.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Sonst für die Präklinik, ist die Frage, was es da noch so für Schwerpunkte jetzt gibt.
Die richtige Zielklinik.
Die richtige Zielklinik, wo muss der Patient hin?
Ja, am besten in der Neurochirurgie, Stroke vielleicht in dem Fall.
Genau. Ja, also halten wir es fest. Wir versuchen jetzt den Patienten ABCDE zu sichern. Wir geben Sauerstoff. Vermutlich werden wir da nicht drum rumkommen. Und dieser Patient ist auch noch mit einer Anisochorie und einer vermuteten Schlaganfall- oder Hirnblutungsproblematik. Der wird noch mehr als alle anderen Krampfanfälle grundsätzlichen Intubationsbereitschaft brauchen. Genau.
Und noch mehr, aber das ist eine eigene Folge.
Ein eigenes Thema. Ja, und das zeigt ja so ein bisschen, dass der Krampfanfall eigentlich ziemlich komplex ist, finde ich. Also mein persönliches Erleben ist häufig Krampfanfall, wenn im Display steht Larifari-Einsätze. Ne? Kommst hier, irgendein Epileptiker hat nach 20 Jahren beschlossen, eigentlich bräuchte die Dauermedikation doch nicht mehr. Und 7 Tage später stellt er fest, warum er die genommen hat. Also habe ich tatsächlich ganz häufig genau solche Erlebnisse. Also ganz viel so Alltagsepilepsie, die uns überhaupt keine Sorgen macht, die wir meistens dann in der postdektalen Phase vorfinden. Die kann auch manchmal unangenehm werden, weil die Patienten noch aggressiv sind und so weiter. Das muss man ihnen einfach nachsehen. Aber ich finde halt, wenn du dann hinkommst und der Patient krampft noch, dann ist es immer immer eine krasse Nummer, immer super herausfordernd und hochkomplexe Einsätze einfach an der Stelle. Also man muss sich das jetzt mal geben. Wir haben gerade darüber geredet, dass wir initial den Patienten sichern, dass wir den Patienten im Status Epilepticus definieren, den Krampf durchbrechen, ABCDE sichern, unter Umständen eine RSI fahren, also eine Intubation im Anschluss haben. Das sind hochdynamische, hochkomplexe Einsätze. Und ich finde, so Krampf einfach wegzuwischen und zu sagen, das ist ja eigentlich ein chilliger Alltagseinsatz, ganz im Gegenteil. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde ihn extrem schwierig, extrem differenziert zu betrachten und eine der größten Herausforderungen sicherlich in der Prähospitalen, also in der rettungsdienstlichen Versorgung. Ja, genau. Also ich habe da doch schon viele Erfahrungen gemacht, die mich da eher nachdenklich machen. Du wahrscheinlich auch.
Ja, so ein paar. Also ich hatte bisher meistens immer, dass schon alles wieder vorbei war.
Genau, der chilligste Part. Genau.
Schwierig wird's, wenn die Leute Krampfanfälle vortäuschen.
Ja, gut. Psychogen als Differentialdiagnose, sehr gut, nicht zu vergessen. Ja.
Wobei Psychogen ja nicht vorgetäuscht ist, nur ein bisschen der große Freund. Ja, okay. Spannendes Thema.
Super, jetzt haben wir uns da so ein bisschen ausgelassen zu. Gibt es noch was, haben wir noch was loszuwerden zum Krampfanfall?
Wie machst du das initial, wenn der da schon zyanotisch liegt und so weiter mit dem Sauerstoff?
Also tatsächlich ist es so ein bisschen die Manpower-Frage. Mhm. Ich glaube, dass wir grundsätzlich natürlich in der, sag ich mal, in der ABCDE-Sicherung den Schwerpunkt haben. Die Frage ist aber halt für mich immer so ein bisschen, profitiert er davon? Also wenn ich jemanden habe, jetzt zum Beispiel, wenn wir zu dritt unterwegs sind mit dem Praktikanten oder wir auch schnell mit dem NEF gemeinsam in der Einsatzstelle sind, dann tue ich das tatsächlich, 15 Liter Sauerstoff einfach aufzulegen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, also gerade auch der Patient hier im Bürgeramt des Rathauses, was ist denn die Ursache dafür, dass der Patient hypoxisch ist und blaue Lippen kriegt? Der hat ja keine Atembewegungen mehr, also der hat ja ein Atemzugvolumenproblem, dem sein Tidalvolumen ist einfach minimalst, weil er so eine Muskelkontraktion hat und die Ein- und Ausatmung nicht adäquat ist und er profitiert durch eine schnelle Krampfdurchbrechung und nichts anderes. Und dann, das ist auch, finde ich, so eine Frage, die manchmal aufkommt, wenn der Unterzucker das Problem ist versus quasi andere Differentialdiagnosen. Ja, und also wenn der Patient wirklich generalisiert krampft, dann versuche ich doch nicht an Zucker zu messen, mache den erstmal und dann versuche ich mit dem IV-Zugang Zucker zu geben und so. Also jetzt gerade Glucose, dass der irgendwie gar nicht para werden darf, also das so komplex zu geben ist, da versuche ich den Krampf zu durchbrechen. Also ich glaube, da muss man pragmatisch sein. Wenn der Krampf durchbrochen ist, das können wir handeln als Rettungsdienst.
Ja. Ja. Und höchstwahrscheinlich durchbrichst du den Krampf, wenn er mal angefangen hat, ja auch gar nicht durch eine Glukosegabe, sondern.
Ja, mag schon sein. Also diese generalisierten quasi Anfälle bei Hypoglykämie sind jetzt, glaube ich, auch nicht der Klassiker.
Das stimmt.
Also da kann man sich verrückt machen mit, primär gibt es mal die Hypoxie und das Aspirationsrisiko, die speicheln ja auch ganz arg und erbrechen sich vielleicht zu sichern und da was dagegen zu tun aus meiner Sicht. Und da handle ich schnell und kurz überlegt. Und deswegen brauchen wir diese Konzepte auch, ne? Also diese verschiedenen Mixturen. Und ich finde, das ist das, was man auf der Anfahrt bespricht. Also das mag ich so aufgezogen, das auf jene Art und Weise. Und so aktivieren wir jetzt.
Ja.
Und dann kommen wir da auch schnell ans Ziel. Genau. Super. Der Krampfanfall. In 40 Minuten. Hervorragend. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben unseren Fahrplan gut durchgezogen.
Ich bin auch immer überlegen, aber mir fällt nichts.
Nichts mehr. Sehr gut.
Dem Patienten geht es am Ende natürlich wieder gut.
Ihn hier natürlich. Wir haben den Krampf durchbrochen. Die Pupillendifferenz hat er nur wegen einer Augenerkrankung. Und am Ende des Tages geht es ihm super. Nee, man muss natürlich dazu sagen, dass je dramatischer, desto schlechter das Outcome. Aber er hier hat Riesenschwein gehabt. Natürlich. Ja. Weil er uns gekriegt hat. Und in Zukunft hat der Patient auch mega Schwein, weil er nur Leute gekriegt, die quasi unseren Podcast gehört haben und sich damit beschäftigt haben. Ja, genau. Sau gut. Dann haben wir mal wieder abgeliefert, Lea. haben wieder einen Podcast produziert. Vielen Dank allen fürs Zuhören von meiner Seite. Wir hören uns schon bald wieder mit weiteren spannenden Themen. Was steht thematisch demnächst an? Ja, geben wir euch bekannt. Aber wir werden uns vermutlich nicht einreihen in die Hundertschaft derer, die zu den neuen Reanimationsleitlinien Veröffentlichungen machen. Wir würden vielleicht eher schauen, ob wir ein alternatives Thema anbieten im nächsten Monat, wenn alles dann sehr ERC-lastig ist, vermute ich. Nur so eine Vermutung. Genau.
Tschüss.
Tschüss mit Ös. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Eure Lückenfüller.